Ist die Alterung der Gesellschaft eine Chance für Immobilieninvestoren? Während die Zuwanderung stets mit Unsicherheit behaftet ist, ist ein anderer demografischer Trend sehr sicher. Die Zahl der Älteren in Deutschland nimmt deutlich zu. Was bedeutet dies für den Immobilienmarkt und für Investoren? Unser aktuelles Thema in der 1a Lage und hier kommen die Fragen im Einzelnen. Wie sind die demografischen Prognosen für Deutschland? In welchen Regionen wächst die Zahl der Älteren besonders stark? Was bedeutet das für den Wohnungsmarkt? Ältere Haushalte ziehen selten um. Gibt es daher tatsächlich eine zunehmende Nachfrage? Und was ist der Rat an Investoren? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr findest du in dieser Episode der 1a Lage. Und nun wünschen wir dir fantastische Unterhaltung und gute und spannende Insights. Viel Spaß. Gemeinsam mit den Immobilienfreunden, dem exklusiven Club für Immobilieninvestoren und Unternehmer, präsentieren wir euch die 1a Lage. Das ist der Podcast, um sich wissenschaftlich fundiert und unterhaltsam über neue Trends, ökonomische Einordnungen und Strategien rund um die Immobilienwelt zu informieren. An den Mikrofonen sind eure Volkswirte Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, Projektentwickler aus Hamburg. Das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1a Lage, der Immobilien-Podcast. Und heute reden wir über ein Thema, das omnipräsent ist, überall in Deutschland. Nicht nur, weil wir an jedem Bus inzwischen sehen, bewirb dich hier und ganz viele Leute, die eigentlich gearbeitet haben, sind nicht mehr verfügbar, weil sie nämlich in Rente gegangen sind. Daran merkt man es auch sehr deutlich. Es geht um die Demografie, es geht darum, wie geht's in Deutschland eigentlich weiter. Und das behandeln wir natürlich nicht anhand von persönlich wahrgenommener Anzeigen an irgendwelchen Autos oder Bushaltestellen oder so, sondern natürlich stark oder streng wissenschaftlich fundiert und dafür brauchen wir ihn, unseren Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Moin, lieber Michael.
Hallo Hauke, grüß dich.
Da war ich schon wieder in deiner Namensrutsche, dabei wollte ich doch eigentlich sagen, unser beliebter und fleißiger und von allen geschätzter und wenn er nicht gerade in der Tagesschau ist, dann hier bei uns und bei Lanz. Und ich war, ach nee, Lanz ist abgesagt, ne? Das hatte gar nicht stattgefunden.
Lanz war leider nicht, ne?
Lanz war dann doch nicht. Fand ich auch erstaunlich. Du sagtest, du bist irgendwie in Hamburg und nimmst Lanz auf und dann offenbar doch nicht.
So ist das schon mal, ne?
Ja, hätte ich gar nicht gedacht, dass da so eine Sendung irgendwie so, wie soll ich sagen, variabel in der Produktion ist. Also ich dachte, wenn man dann irgendwie sich auf ein Thema eingeschossen hat und die Gäste angefragt hat, dann findet das auch statt, aber offensichtlich nicht.
Naja, auch die versuchen natürlich möglichst aktuell zu sein, ne? Und dann je nachdem, wie sie dann geswitcht haben, fällt mal sowas raus. Naja. Dafür haben wir 1a Lage, ne?
Ich wollte gerade sagen, wer ist eigentlich dieser Lanz, wenn wir die 1a Lage haben? Naja, gut, aber lass uns mal einsteigen in das Thema. Wie sind die demografischen Prognosen für Deutschland, ist die erste Frage. Vielleicht gibst du uns mal einen kleinen Einblick beziehungsweise zeichnest mal einen Rahmen. Was sind die allgemeinen Prognosen?
Ja, vielleicht, warum sollten wir mal über Prognosen reden? Wir haben es bei der letzten Folge ja schon mal angedeutet. Also Wanderung ist einfach das, was unter großer Unsicherheit leidet. Weil wir bei der Wanderung natürlich nie genau sehen können, wie geht das eigentlich weiter. Also da sind natürlich dann auch besondere Entwicklungen. Nehmen wir mal an, schauen wir zurück, 2015, warum sind so viele Syrer gekommen? Naja, weil wir Bürgerkrieg in Syrien hatten. So, und sowas kann man natürlich nicht prognostizieren. Du kannst auch die Entwicklung in der Politik natürlich nicht so gut prognostizieren. Wie offen sind wir da jetzt? Mit einer anderen Regierung hätte man vielleicht von vornherein eine ganz andere Politik gefahren. Und das hat natürlich dann schon auch Auswirkungen auf die Zuwanderung. Genauso aber natürlich die Frage, wenn es gerade um Arbeitskräfte geht, wie attraktiv sind wir denn im Verhältnis zu anderen? Ja, und auch da ist es natürlich ganz entscheidend. Also wenn die US-Regierung jetzt sich fast wehrt gegen ausländische Studierende und Fachkräfte, dann hat das natürlich einen positiven Impact auf die Zuwanderung in Europa. Wenn aber die USA auf einmal wieder sagen, ach, wir machen jetzt das Studium für die Ausländer viel günstiger und wir bemühen uns, dann kann das eben auch schnell anders aussehen. So, und das, finde ich, ist ein wichtiger Punkt. Wir sagen im mittleren Szenario, wenn man so will, oder in der mittleren Prognose erwarten wir, dass die Bevölkerung um 1,8% bis 2040 wächst. Ich habe mir aber extra nochmal das Schaubild rausgesucht, das wir dazu erstellt haben. Da gibt es nämlich dann eine Untergrenze und eine Obergrenze, quasi die Intervallbänder. Ja? Und da ist gerade die Zuwanderung, die zukünftige Zuwanderung unter großen Variationen. Es kann eben darauf hinauslaufen, dass wir, also wir erwarten so eine mittlere Zuwanderung, Nettozuwanderung von 400.000 Menschen bis 2040 jährlich. Aber in dem unteren Szenario sind das mal gerade null und in dem oberen Szenario sind es 600.000. So, und das heißt, da ist natürlich eine große Bandbreite drin und das macht es eben auch so schwierig, gerade auch örtlich dann zu prognostizieren. Für Deutschland insgesamt ist es schon schwierig, aber es ist eben auch so schwierig. Ein demografisches Phänomen ist davon aber relativ unbetroffen und das ist eben die Alterung. Adenauer hat mal früher gesagt, Kinder kriegen die Menschen immer. Damit hat er leider nicht recht gehabt. Wir haben jetzt neue Statistiken, die zeigen, die Zahl der Geburten ist nochmal runtergegangen. Ich glaube, es sind nur noch 1,35 Kinder pro Frau. Das heißt, da haben wir auf jeden Fall weniger. Die Zuwanderung ist unsicher, aber wir erleben eben bei der Alterung einen kontinuierlichen Zuwachs. Der kann natürlich gefährdet sein, wenn es neue Pandemie gibt, ja, das wäre durchaus etwas, was da wirken kann, aber insgesamt stellen wir fest, dass die Alterung sehr stabil ist und vor allen Dingen die Bevölkerungszusammensetzung stark verändert. Ich habe das hier mal extra rausgesucht, wenn wir jetzt mal auf 100 normieren, die Bevölkerungszusammensetzung 2022, dann sehen wir, bei den unter 18-Jährigen wird es 2040 etwa genauso viele geben. Bei den 18- bis 25-Jährigen gibt es eine leichte Zunahme, das, was auch spannend ist. Ja, also die Zahl der Studierenden wird durchaus weiter steigen. Und dann sehen wir aber bei den 35- bis 50-Jährigen und bei den 50- bis 67-Jährigen, also das klassische Erwerbspersonenpotenzial, einen Rückgang, teilweise um 10%. So, aber die 67- bis 80-Jährigen, deren Zahl wird bis 2040 um fast 35% steigen. Und die Zahl der 80-Jährigen, die wird um 40% steigen. Ja, und das ist natürlich schon gewaltig. Das heißt, wir haben da eine große Verschiebung in der Demografie. Und die Bedeutung der Älteren im Wohnungsmarkt damit natürlich auch, die wird zunehmen.
Gegeben aller Unsicherheit bezüglich der Wanderung der Menschen, die nach Deutschland kommen, kann man ungefähr prognostizieren. Also da kommt jetzt nochmal so eine neue deutsche Stadt auf Deutschland zugerollt. Und die wandern dann ja in Deutschland irgendwo hin. Weiß man in etwa oder kannst du was darüber sagen, wo die vorzugsweise sich dann ansiedeln? Suchen die sich das irgendwie strategisch raus oder hat das dann was mit Verwaltungshandeln zu tun oder gibt's da Attraktivitäten, die unter denjenigen, die nach Deutschland zuwandern, besonders in bestimmte Regionen sich dann clustern? Kannst du das sagen?
Also bei den Flüchtlingen kann es ja sowas geben wie eine Zuteilung. Ne? Da gibt es ja dann bestimmte Schlüssel, nach denen versucht wird aufzuteilen. Aber auch da stellt man häufig fest, die Leute gehen dann dorthin, wo sie Anschluss finden. Und das ist meistens in den Großstädten. Ne? Also eine Stadt wie Berlin, eine Stadt wie Hamburg. Da finden eigentlich jede Nationalität Gleichgesinnte, ja, und das zieht die Menschen dann meistens an. Und bei den Fachkräften ist es ja ganz klar, die gehen dorthin, wo eben die gut bezahlten Jobs sind, wo vielleicht attraktive Arbeitsbedingungen sind. Und das ist eben meistens in den Großstädten. Deswegen sehen wir ja, dass die Bevölkerungsprognosen für Berlin, für Hamburg, für München, für Köln insgesamt deutlich stärker sind als für den Rest des Landes. Also die ziehen eben nicht dorthin, wo die Wohnungen reichlich vorhanden sind, sondern eben wo die gut bezahlten Jobs sind. Und da wollen sie dann natürlich auch leben. Also gerade die internationalen Zuwanderer, die gehen seltener in die Umlandgemeinden. Da gehen eher die hin, die sich längerfristig binden wollen. Sondern die gehen meistens eben in die Großstädte. Aber entsprechend volatil kann natürlich die Einwohnerentwicklung sein. Das heißt, wenn die Zuwanderung plötzlich versiegen würde, dann hätten wir natürlich in Berlin und in Hamburg vielleicht eine schlechtere oder eine schwächere Einwohnerentwicklung. Wobei dann meistens diejenigen die Chance ergreifen, die bisher ins Umland ausgewichen sind. Aber wenn eben die Zuwanderung sehr stark ist, dann werden gerade die Großstädte auch sehr stark wachsen.
Okay, und wo wir gerade bei Regionen sind, kann man denn besondere Regionen herausstellen, wo die Zahl der Älteren besonders stark wächst?
Also das finde ich eigentlich das Spannende an der Alterung, dass die ja eigentlich überall stattfindet. Also wir haben diese Hotspots bei Zuwanderung, bei jungen Menschen.
Lass uns ganz kurz Pause machen, das ist ein schöner Satz. Das ist das Spannende an der Alterung, dass die eigentlich überall stattfindet. Okay.
Ja, aber
erstaunlich,
es ist ja
werden
tatsächlich
überall alt, die Menschen. Ihr seid
ja, Gott
Ding.
Sei Dank, Gott sei Dank.
Ja, wobei Thema Lebensqualität der Alterung wäre ja auch was, aber erzähl, sorry.
Nein, also wir altern überall und die Zahl der Älteren steigt auch überall. Und ich meine, wir haben ja in der letzten Folge zum Beispiel mit Chemnitz, Leipzig und Dresden beschäftigt und gesehen, da gibt es sehr unterschiedliche Bevölkerungsprognosen, was eben mit der Wanderung zusammenhängt. Aber wir können sicher sagen, die Zahl der Älteren in Chemnitz wird auch steigen, genauso wie die Zahl der Älteren in Leipzig oder Dresden steigen wird. Ja, also da gibt es wenig Unterschiede. Wir sehen in allen Bundesländern eigentlich, dass die Zahl der Älteren deutlich steigt, auch anteilsmäßig. Und die erreichen, also die 67 bis, also über 67-Jährigen, die erreichen teilweise einen Anteil von 25 oder sogar 30% der Bevölkerung. Ja? Und die machen eben einen Großteil des Wohnungsmarktes dann auch aus. Und insofern gibt es da eben auch Bedarfe in Regionen, wo wir eigentlich sonst sagen würden, da lohnt es sich nicht unbedingt zu investieren, aber wir stellen eben fest, diese Gruppe, die wächst eigentlich überall relativ stark und die Nachfrage ist entsprechend auch da.
Okay, also kann man dann sagen, das nivelliert sich eigentlich als Effekt raus, wenn es sozusagen nicht irgendwelche Cluster gibt, wo Leute besonders gerne viel alt werden, sondern das ist irgendwie überall gleich, denn ist der Effekt natürlich überall gleich. Das heißt, wir haben eigentlich ein besonderes Immobilienangebot, das dann vom Wohnungsmarkt gefordert wird. Richtig? Ist das die Bedeutung für den Wohnungsmarkt?
Es ist vielleicht ähnlich, wie das früher mit den Einfamilienhäusern war. Ja, also Einfamilienhausbau, das ging ja auch fast überall, weil überall gab es irgendwie Familien und überall wollte man sich eben oder in vielen Regionen, die sonst vielleicht nicht für den Geschosswohnungsbau interessant war, konnte man aber gut Einfamilienhäuser bauen. So, und mittlerweile stellen wir fest, die Zahl der Familien geht eher zurück, ja, und auch da gibt es dann vielleicht nicht mehr diese Nachfrage in allen Regionen, es konzentriert sich stärker. Aber bei der Alterung, weil eben die Alterung überall stattfindet, sehen wir eben auch, dass die Nachfrage da tendenziell da ist. Ja, und das Besondere ist ja auch, dass die Älteren in der Regel weniger mobil sind. Also das heißt, wenn da jemand in Chemnitz oder in Saarbrücken oder wo auch immer alt wird, dann ist es unwahrscheinlich, dass er nochmal umzieht. Es gibt durchaus so ein paar Standorte, die natürlich davon profitieren, dass sie vielleicht doch besonders wachsen, weil noch Ältere dazukommen. Weimar zum Beispiel war immer so ein Beispiel, ne? Dass viele Ältere nach Weimar gezogen sind oder sie ziehen dann vielleicht an die Ostseeküste oder andere schöne, reizvolle Gegenden. Aber das ist nicht der Normalfall, ne? Sondern der Normalfall ist, die meisten bleiben eben dort, wo sie Familie haben, wo sie Anschluss haben. Und ziehen nicht irgendwo weit weg, wenn sie älter sind. Und deswegen haben wir tatsächlich in vielen Regionen diese wachsende Nachfrage der älteren Bevölkerung nach entsprechend passenden Immobilien.
Wobei das natürlich auch einen anderen Effekt haben kann. Du hast es gerade gesagt, ältere Menschen ziehen nicht so gerne um. Also du meinst natürlich vor allen Dingen von NRW an die Ostsee und sowas, verstehe ich. Aber sie ziehen auch sowieso nicht so gerne um. Jedenfalls erlebe ich das da, wo ich ältere Menschen kennenlerne, dass das irgendwie, selbst wenn es notwendig wäre, eigentlich gar nicht so richtig gerne genommen ist. Dieses, nö, hier fühle ich mich wohl, hier kenne ich jede Klinke, jeden Stolperstein, jede Fliese, jede Teppichkante, ich weiß nicht was. Und irgendwie ist es dann auch ganz muckelig und vielleicht hängen auch Erinnerungen dran, wahrscheinlich sogar. Insofern, wenn ältere Haushalte seltener umziehen, ist denn dann wirklich eine zunehmende Nachfrage zu erwarten an sozusagen altersbedarfsgerechte
Wohnungen oder ist das auch eigentlich gar nicht der Fall, weil das Umziehen irgendwie freiwillig gar nicht stattfindet? Zumal ja auch der Preis immer eine Frage stellt, ne? So ein Neubau ist ja viel teurer, als wenn ich in meiner großen älteren Wohnung wohnen bleibe, gerade was die Miete angeht. Und so eine Investition in Neubau ist für so ein älteres Ehepaar oder für so einen älteren Menschen auch schwierig, weil das mit den Krediten nicht mehr so einfach ist. Also gibt's da wirklich eine Nachfrage, die sich erhöht?
Das ist natürlich eine spannende Frage und wir haben an der einen oder anderen Stelle hier im Podcast auch schon mal darüber diskutiert, dass wir so ein gewisses Mismatch im Wohnungsmarkt haben. Ja, das heißt, wir haben Haushalte, die eigentlich in überbelegten Wohnungen leben, wo der Wohnraum zu knapp ist, aber andere Haushalte, und das sind gerade ältere Haushalte, die eben wahnsinnig großzügig leben. Ja, 20% der Älteren wohnen auf 100 Quadratmeter je Kopf. Das ist natürlich schon enorm. Das sind eben viele, die in den großen Einfamilienhäusern leben. Aber auch im Wohnungsmarkt, im Mietwohnungsmarkt gibt es wahnsinnig viele ältere Haushalte, die vielleicht als ein- oder Zwei-Personen-Haushalt 5 oder 6 Zimmer belegen. Ja, was wahrscheinlich nicht wirklich passt. So, und da kommt natürlich die Mietpreisregulierung auch mit rein. Denn wenn die umziehen in eine passendere, kleinere Wohnung, dann zahlen die mitunter genauso viel, wie sie bisher zahlen. Ja, weil einfach der Unterschied zwischen der Neuvertragsmiete und der Bestandsmiete gerade bei so langfristigen Mietverhältnissen riesengroß ist. So, und das ist natürlich ein Problem und das wird man auch nicht so leicht lösen. Ja? Also ich glaube nicht, dass wir da ganz leichte Lösungen finden, aber wir müssen einfach sehen, irgendwann ist einfach der Punkt, wo man doch umziehen muss, nämlich dann, wenn die Barrieren einfach zu groß sind. Und das ist ja tatsächlich ein Riesenthema, was bei einer älteren Bevölkerung wahrscheinlich noch relevanter wird, dass wir einfach in eine Situation kommen, wo man irgendwann in die, ja, letztlich doch handeln muss. Und dann ist die Frage eben, wo geht's hin? Geht es eben in eine Pflegeeinrichtung? Ja? Oder geht es vielleicht in eine Wohnung, wo ich vielleicht eine Betreuung habe, aber doch eigenständig weiterhin leben kann? Und da würde ich sagen, suchen eigentlich viele Haushalte doch eher die Lösung, wo es ein bisschen individueller noch zugeht, aber wo man natürlich trotzdem die Möglichkeiten hat, sich im Zweifelsfall auch pflegen lassen zu können und wo eben auch die baulichen Voraussetzungen da sind. Und wenn wir uns einfach mal anschauen, das Thema barrierearme Wohnungen, dann stellen wir einfach fest, da ist jetzt schon ein Riesenmangel. Also eigentlich sehen wir in Deutschland jetzt schon 3 Millionen Haushalte, die mobilitätseingeschränkt sind. Aber es gibt nur 1,2 Millionen barrierearme Wohnungen in Deutschland. Ja, das heißt, da findet sich einfach, oder viele haben schon jetzt große Probleme, da eine entsprechende Wohnung zu finden. Mein Kollege Philipp Deschermeier hat mal geschätzt, bis 2040 steigt der Anteil dieser mobilitätsreduzierten Haushalte nochmal deutlich an, auf dann 3,7 Millionen. Und das heißt, wir haben hier entsprechend noch eine stärkere Belastung, wenn nicht genug barrierearme Wohnungen nachkommen. Und das ist tatsächlich in einigen Regionen dann nochmal stärker relevant. Beispielsweise in Sachsen findet nur jeder fünfte Haushalt eine entsprechend passende Wohnung. Also das heißt, die Versorgungslücke ist da sehr, sehr groß. Ja, und das ist sicherlich das, was den Markt interessant macht. Plus vielleicht auch so ein Thema wie Einsamkeit. Ja, also viele ältere Menschen leiden einfach wirklich unter Einsamkeit. Die Familie ist vielleicht woanders hingezogen, hat wenig Zeit, wie auch immer. Und entsprechend sehe ich da schon einen gewissen Bedarf an neuen Wohnformen, die da vielleicht auch auf den Markt kommen können, wo man entsprechend so einen Mix hat aus Individualität, vielleicht in Form eines Mikroapartments, plus dann einer entsprechenden Möglichkeit, sich betreuen zu lassen.
Zumal, wenn man das rechtzeitig anleiert und vielleicht sowas perspektivisch auch schon anbietet, solange man noch mobil ist, auch so eine Diskussion ja in der Familie ein wenig leichter sein kann. Dieses abgeschoben werden ins Altersheim ist ja für alle sehr, sehr real. Insofern, genau. Gut, aber was ist der Blick als Investor auf diesen Markt? Also, was sind deine Überlegungen dazu? Ist das wirklich eine barrierefreie Wohnung, die hier, also gibt es dazu wirklich Nachfragedaten, dass man sagt, so barrierefrei, das ist im Übrigen Zukunftsmarkt, oder ist das mehr so eine Implikation, die sich ableiten lässt, aber in der Realität gar nicht so richtig sichtbar.
Also vielleicht noch ein Wort mit den Pflegeeinrichtungen. Ne? Das eine ist ja das Gefühl, für die älteren Menschen abgeschoben zu werden. Das andere ist aber natürlich ein enormer Kosteneinsatz. Also ich glaube, durchschnittlich liegt der Eigenanteil, den man aufbringen muss im ersten Jahr, das wird dann ja irgendwie weniger mit der Zeit, aber im ersten Jahr 3.000 Euro im Monat, die man in so einer Pflegeeinrichtung aufwendet. Also das ist richtig Geld. Mhm. Und es ist natürlich auch gesellschaftlich ein Riesenproblem, dass die Pflegekosten immer höher werden. Also deswegen gibt es natürlich auch gesellschaftlich, also von der Politik, aber auch von natürlich auch von den Menschen her, die auf solche Lösungen angewiesen sind, die Suche nach Alternativen. Ja, und das heißt, mit 3.000 Euro kannst du natürlich schon eine ganze Menge machen. Und wenn du dann eben eine Wohnform findest, wo die Leute länger zumindest eigenständig leben können oder nur mit kleiner Unterstützung, dann ist das schon mal sehr, sehr spannend. Und ich glaube, das ist schon ein Markt, der sich da entwickeln kann. Ich glaube, so wie ich das höre aus dem Markt, auch gibt es mehr und mehr Angebote in die Richtung. Ich glaube, was aber für viele Investoren auch wichtig ist, ist es, dass man gerade diese Abhängigkeit von der Pflegekasse nicht hat. Also viele, die vielleicht in entsprechende Pflegeimmobilien investiert haben, die sind nachher desillusioniert, weil es da ständig Eingriffe gibt oder weil dann vielleicht auch die Zusagen der Betreiber nicht eingehalten werden oder die Betreiber selber vor große Probleme gestellt werden. Und ich glaube, dass man bei anderen Wohnformen, wo man vielleicht eher so Mikroapartments für Ältere hat, dass man da tatsächlich ja dann auch eine eigenständige Immobilie hat, die man dann im Zweifelsfall auch eigenständig selber vermieten kann, die aber vielleicht angeschlossen ist an ein Konzept, wo dann eben Pflegedienst auch kommt oder ähnliches oder wo auch vielleicht auch Gemeinschaftsaktionen für diejenigen angeboten werden, die in diesem Block leben. Also so eine Art Studentenapartment, nur halt für Ältere. Das sind, glaube ich, so die Konzepte, die da kommen können. Und das kann durchaus interessant sein. Wie gesagt, das Spannende ist ja vielleicht, dass das eben nicht nur in München, Berlin und Hamburg relevant ist, sondern in vielen Standorten relevant ist. Aber man muss sich natürlich die Konzepte immer gut angucken. Wir machen keine Investment-Tipps, aber ich glaube schon, dass das ein Markt ist, der eine Zukunft hat, alleine schon aufgrund der demografischen Entwicklung.
Wobei natürlich die Abhängigkeit davon, dass ich jemanden habe, der dann die Pflege auch leistet, selbst wenn sie mobil ist in Anführungsstrichen und sozusagen nur ein, zwei Mal am Tag kommt, ist ja trotzdem irgendwie gegeben. Also insofern, ich denke, da gibt es noch eine Lücke in der konzeptionellen Entwicklung, ohne dass ich genau wüsste, wie das aussieht.
Gut, ich meine auch bei den Studentenapartments, du bist ja immer darauf angewiesen, dass du wirklich eine Verwaltung hat, die sich da wirklich einsetzt. Ne? Also auch beim Studentenapartment geht es nicht nur darum, dass du da jemanden hast, der eben die Nebenkostenabrechnung macht, sondern möglichst auch so ein Community Life irgendwie gestaltet. Dann kann das eben sehr erfolgreich sein. Und da brauchst du natürlich auch entsprechend professionelle Anbieter in diesem Seniorenmarkt. Ne? Aber du hast recht, wenn die natürlich nicht da sind, ist es auch schwierig. Also insofern ist es ein komplexeres Investment auf jeden Fall. Aber zumindest bietet sowas ja auch die Möglichkeit, das Immobilieneigentum schon mal eigenständig zu gestalten. Dass du also nicht wie bei einem Pflegeheim jetzt irgendwie Anteilseigner letztlich dieses Betreibers bist, sondern wirklich ja auch Grund und Boden hast. Das ist, glaube ich, ein großer Vorteil.
Na gut, ich will mal nicht weiter drauf rumhaken. Auch wenn natürlich irgendwie, genau. Also Pflege ist einfach anders als Community Management im Studentenwohnheim, wo die Leute ja im Wesentlichen noch selbstständig sind. Das ist ja. Aber ja, ich sehe absolut die Parallele. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Vielleicht geht's auch darum, dass man hier etwas findet, wo man dann hinterher was zubuchen kann. Aber auch da ist natürlich, auf der anderen Seite ist es ja auch ein Entwicklungsmarkt für diese Betreiber und Pflegende, die da gefunden werden müssen.
Also du betonst ja immer, wir arbeiten mit Daten und Fakten, aber vielleicht doch mal anekdotisch. Ich bin ja so langsam in dem Alter, wo Menschen um mich herum doch zunehmend mit zu pflegenden Eltern zu tun haben. Und ich merke hier also auch unter Kollegen oder unter Freunden, das ist eine große Belastung für viele. Weil viele einfach auch gar nicht wissen, wohin denn jetzt und welche Lösungen gibt es da. Und da scheint es einfach auch wenig gute Lösungen zu geben. Ne? Gerade wenn man eben diesen Schritt ins Pflegeheim nicht machen möchte. Und ich selber war auch Zivildienstleistender im Pflegeheim. ich habe auch immer festgestellt, ist diejenigen, die da relativ fit noch reinkamen in das Pflegeheim, die haben ganz schnell abgebaut, weil eben dieses, vielleicht ist es heute auch anders, ne, aber das Pflegeheim schon auch eher so runterzieht, ne, das ist eher wie Krankenhaus dann eigentlich. Also ich glaube schon, dass da auch eine gewisse Lücke ist für Lösungen, die ein bisschen anders sind. Aber komplex ist das natürlich trotzdem und natürlich mit einem größeren Aufwand verbunden. Das ist, glaube ich, ganz klar.
Ich danke dir, Michael, für die wissenschaftlichen Einblicke in die Demografie, aber auch für die anekdotischen Geschichten. Ich danke dir da draußen fürs Interesse. Für den Fall, dass wir eine Frage vergessen haben, schreibt sie uns. Es ist schon die Folge Nummer 10 und die 15. mit deiner Frage kommt ganz sicher. In diesem Sinne wünsche ich euch einen fantastischen Sommer. Macht es ganz gut. Und wenn ihr mögt, sind wir auch nächste Woche Donnerstag wieder für euch da. Bis dahin, alles Liebe. Tschüss.
Tschüss zusammen.
Du bist Immobilieninvestor oder Unternehmer und suchst nach einem hochkarätigen Netzwerk, um dich mit Gleichgesinnten auszutauschen? Dann sind die Immobilienfreunde genau das richtige Format für dich. Informiere dich noch heute über eine Mitgliedschaft in dem exklusiven Immobilienclub auf www.immobilien-freunde.de. Sämtliche weiterführenden Links findest du auch unten in den Shownotes, genau wie Kontaktmöglichkeiten sowohl zu unserem Kooperationspartner, den Immobilienfreunden, als auch zum Team der 1A-Lage.